Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hi Freunde, schön, dass ihr wieder da seid bei Kaffee und Krisen, Sozialarbeit aber ungefiltert. Heute geht's hier weiter mit Lukas. Er wird eure Fragen beantworten und natürlich ist Anna auch am Start. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge.
Aber wir haben noch so Themengebiete, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Das ist einmal die Crew vor Ort. Also wie hoch ist die psychische Belastung? Wie sehr werdet ihr unterstützt vor den Einsätzen, in den Einsätzen, nach den Einsätzen? Weil wir haben eine ganz, ganz, ganz liebe Community, die ganz viel an euch denkt. Und wir haben jetzt natürlich auch viel über die Rettung gesprochen, aber die interessieren sich auch dafür, wie geht's euch an Bord und wie könnt ihr euch mental fit halten? Das wäre einmal ein Thema. Und das zweite Thema wäre in Bezug auf die geretteten Menschen. Wie läuft das und wie läuft es danach weiter? Weil das sind auch offene Fragen, die viel zu wenig Sichtbarkeit haben. Menschen werden gerettet und was passiert dann? Und da könnten wir nochmal einen kleinen Schwenker machen zu: Wie intensiv arbeitet ihr mit anderen Organisationen zusammen? Weil wir haben natürlich viele Leute, die auch Gelder spenden an andere Organisationen und die sich dann fragen, ja, wo landet das Geld am Ende und soll ich lieber an mehrere verschiedene Organisationen spenden oder ist es gut, wenn ich mich auf eine konzentriere? Das wären, glaube ich, nochmal so Themen, wo wir jetzt gut einsteigen könnten.
Ja, voll. Also willst du die dann nach und nach nochmal fragen oder?
Sonst wird das hier ein Monolog von mir.
Nein, also ich würde sagen, wir fangen mit der Crew, mit der psychischen Belastung an.
Ja, voll.
Das war auf jeden Fall ein großes Thema. Ja, also die Community hat sich gefragt, bekommt ihr überhaupt, wir wissen es mittlerweile, aber wir machen es doch mal auf, psychische Unterstützung an Bord?
Ja, bekommen wir. Und ich glaube, die Erfahrung der letzten Jahre hat auch gezeigt, dass es ohne das nicht ging oder nicht geht und auch vor allem nicht nachhaltig wäre, diese Arbeit zu machen. Wir haben vor jedem Einsatz ein Psychosocial Briefing nennen wir das, also so eine psychosoziale Vorbereitungssession, wo wir uns als Crew treffen und wo wir ein bisschen über Stressfaktoren sprechen, vielleicht auch das, was uns am meisten beschäftigt, was vielleicht auch unsere Ängste sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir uns darüber im Klaren sind, okay, wofür haben wir Respekt, wofür haben wir Angst, auf welche Aspekte, die uns möglicherweise im Einsatz begegnen könnten, blicken wir irgendwie mit Sorge. Und ich glaube, das nimmt dann schon auch oder bereitet einen nochmal ganz anders auch darauf vor. Und das auch in der Gruppe zu machen und zu wissen, okay, ey, es geht irgendwie allen so und alle haben so ein bisschen ihre Baustellen und alle haben so ihre Gedanken, die sie sich vor so einem Einsatz machen, weil es kann ganz viel passieren. Es kann passieren, dass natürlich irgendwie Rettung sehr smooth läuft und alles cool ist und es keine großen medizinischen Notfälle gibt. Es kann aber auch passieren, dass wir mit sehr, sehr schweren Verletzungen, mit Todesfällen, mit Leichen uns konfrontiert sehen und dann ist man hier in einer Situation auf dem Schiff, wo man auch nicht raus kann, wo man mit der Situation umgehen muss in diesem Moment und es ist wichtig, sich darauf irgendwie vorzubereiten, ohne natürlich immer den Teufel an die Wand zu malen, aber es kann halt einfach passieren und darüber müssen wir uns im Klaren sein, deswegen ist auch so eine Vorbereitung total wichtig. Und dann haben wir während des Einsatzes an Land so optionale psychologische Unterstützung, wir haben unten in der Messe, also im quasi so in dem Crew-Bereich, Gemeinschaftsraum für die Crew, haben wir so ein Whiteboard und da stehen Nummern dran von PsychologInnen, die während des Einsatzes zur Verfügung stehen, die man kontaktieren kann. Das müssen wir dann auch irgendwie gar nicht wissen, zum Beispiel in der Einsatzleitung, wenn das Leute für sich irgendwie in Anspruch nehmen, dann können sie das einfach tun, das ist total frei verfügbar und die Leute sind auch, oder die PsychologInnen sind auch genau dafür da. Und wir haben eine psychologische Nachbereitung, also wir haben nochmal ein Debriefing, das findet meistens in so einer Mischung aus auch einer großen Gruppe und dann auch irgendwie Kleingruppen statt.
Yeah.
Und das hängt natürlich so ein bisschen auch davon ab, wie ist gerade der Bedarf, was ist vielleicht auf dem Einsatz passiert, was sind Themen, die Menschen beschäftigt haben. Das müssen gar nicht immer so einsatzspezifische Sachen wie Rettung gewesen sein, sondern können zum Beispiel auch mal vielleicht kleinere Spannungen in der Crew gewesen sein. Ne? Wenn man irgendwie 6 Wochen auf engem Raum zusammen ist, kann das auch ein richtig großer Stressfaktor sein.
Das sind ja auch Sachen bei uns auf der Arbeit.
Ja.
Ne? Also wir sind ja auch mit Extremsituationen in Begegnung und müssen uns damit auseinandersetzen. Und gleichzeitig arbeiten wir auch im Team.
Ja.
Und da gibt es ja auch Konflikte. Und alles gehört ja irgendwie zusammen, um trotzdem dann am Ende mental fit zu bleiben.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, Und das ist schon noch was, also es gibt natürlich immer mal kleinere Konflikte. Ich würde sagen, ist es jetzt recht selten aus meiner Erfahrung so, dass es wirklich irgendwie große Streits gibt oder sowas. Aber da, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch Reibungspunkte, gerade auf so einem engen Raum wie einem Schiff für 6 Wochen. Ne? Und das ist auch irgendwie, glaube ich, was, wenn Leute hier das erste, zweite Mal an Bord kommen, dann bereiten sie sich auf den Einsatz vor, sie bereiten sich darauf vor, okay, was könnte in so einer Rettung passieren.
Aber nicht auf den Menschen.
Aber was? Auf diese zwischenmenschlichen Begegnungen bereitet man sich gar nicht vor, auch weil man es, glaube ich, gar nicht antizipieren kann und sich vorstellen kann, was das mit einem macht.
Das ist aber auch nicht, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist nicht so der erste Gedanke,
genau, den man total hat. Ne? Aber genau deswegen, weil das dann vielleicht was ist, was so unerwartet kommt und was so unerwartet für Stress sorgt, ist das auch manchmal was, was im Nachgang irgendwie nochmal hochkommt und wo es auch gut ist, drüber zu sprechen.
Ja.
Gleichzeitig muss man natürlich auch einordnen, sagen, das sind dann nicht die Themen, die haften bleiben. Ne?
Mhm.
Das ist vielleicht nach so einem Einsatz mal 1-2 Tage ein großes Thema, aber wenn man dann so im Nachgang auf den Einsatz zurückschaut, ist das jetzt nicht so sehr das, was vielleicht für eine große psychische Nachbelastung sorgt. Dann das sind dann natürlich potenziell schon eher wirklich Dinge, die man in Bezug auf Rettungen, auf wirklich krasse Notfälle, vielleicht auch auf Todesfälle, die man mitbekommt, sieht. Ja, von daher, genau, ist das dann immer so ein bisschen, hängt diese Nachbereitung sehr davon ab, was passiert ist auf dem Einsatz, was die Bedürfnisse der einzelnen Crewmitglieder sind. Und dann haben wir auch im Nachgang nochmal die Möglichkeit, eben individuell mit unserem psychologischen Support in Kontakt zu treten. Also wir fühlen uns da, ich glaube, da spreche ich für viele Crewmitglieder, fühlen uns da schon auch sehr, sehr gut umsorgt. Aber es ist auch was uns ganz wichtig ist als Organisation, diese psychische Begleitung während allen Phasen des Einsatzes zu haben.
Und Leute, ihr kennt das ja selber da draußen. Da ist vielleicht der eine Arbeitskollege oder die eine Arbeitskollegin, die mögt ihr eigentlich total gerne, aber die räumt halt nie das Geschirr weg nachher. Das sind halt die Kleinigkeiten, die sich halt aufstauen, oder der eine Kollege, der nie die Tür zumacht, wenn er rausgeht. Und das sind halt Sachen, man mag sich total gerne, aber wenn das sich so ein bisschen mehr aufstaut, ja, dann muss man halt einfach manchmal in der Supervision auch mal dann sagen, ey Max, mach doch einfach mal die Tür zu.
Voll, auf jeden. Und ich meine, wenn man sich so, wie gesagt, ne, wir sind hier 5 bis 6 Wochen gemeinsam an Bord. Und wenn man sich irgendwie anguckt, ne, das ist ja so viele Stunden, die man zusammen verbringt, was für einen kleinen Teil aber Rettungen davon ausmacht. In der Zeit haben wir vielleicht 5, 6 Rettungen, die geht, eine Rettung geht 1 bis 2 Stunden. Also von diesen 5 bis 6 Wochen sind wir vielleicht netto 1 bis 2 Tage mit der klassischen Rettungsarbeit beschäftigt.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, das, wo man so die meisten Gedanken sich vorher mitmacht, was aber an sich, wenn man es runterbricht, einen ganz kleinen Teil eigentlich nur vom Einsatz ausmacht. Und viel häufiger hat man so Alltagssituationen, die einen stressen, sowas, genau was du sagst. Ne? Am Ende des Tages ist das Schiff auch wie so eine große WG irgendwie. Wo man auf engem Raum zusammenlebt und wo dann solche Sachen wie, schon wieder keine Teller, weil irgendjemand die in der Kabine hat, oder irgendwer hat schon wieder irgendwas stehen lassen, und dann auch nicht in böser Absicht oder so, ne?
Überhaupt nicht, ja.
Aber genau, das sind dann manchmal so Sachen, die dann gerade in so extremen Situationen, wenn man eh schon gestresst ist und überarbeitet ist und viel zu tun hat, dann auch für nochmal einem dann diesen kleinen, das fasst dann manchmal zum Überlaufen.
Ja, drin, das ist halt der eine hat einfach ein bisschen mehr Ordnung als der andere. Den einen stört es einfach ein bisschen weniger, wenn man vielleicht nicht nachher die Dusche da mit diesem Ding abflitscht, und der andere legt darauf immer Wert. Das sind halt immer die kleinen Kleinigkeiten, so, die, ich denke mal, jeder von uns kennt, der mit anderen Menschen zusammen arbeitet, lebt, was auch
total,
immer.
Ja.
Aber gerade dafür ist ja auch, es müssen nicht immer die großen Themen sein, die besprochen werden müssen, so, oder die stören können, sondern es können auch viele kleine sein. Und deswegen ist das gut, dass ihr so toll betreut werdet und da auch Teamsitzungen habt oder Supervision.
Kann euch sagen, ja. Schiffsdynamiken sind auf ganz, ganz vielen Ebenen ein sehr, sehr spannendes Thema. Da kann man auch eine eigene Folge zu machen.
Und ihr lebt ja auch wirklich auf längere Zeit auf ganz engen Raum. Also ihr seid ja auch alle durchgehend auf dem Schiff. Das muss man auch nochmal so klar sagen, weil das war der Community auch nicht so klar. Die haben nämlich gefragt, wo übernachtet ihr eigentlich? Und ihr seid ja wirklich alle auf dem Schiff Tag und Nacht über einen langen Zeitraum.
Ja, genau, 5 bis 6 Wochen. Und davon sind wir auch wirklich so 3,5 bis 4, können wir bis zu 3,5, 4 auch konstant auf See sein. Wo es dann
man
halt
kann
wirklich...
Man kann einfach den weg, ne? Das ist halt ein Schiff.
Ja, voll. und das ist ja nicht nur dieses physische Weggehen, ne? Also es passiert ja hier genauso, dass man einfach mal einen schlechten Tag hat, aus welchen Gründen auch immer. Einfach irgendwie zu wenig geschlafen oder irgendwas hat nicht gut geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, oder irgendwie hatte man einen kleinen Streit oder was auch immer. Gibt es ja 1000 Möglichkeiten.
Ja,
ne? Und das passiert ja genauso hier an Bord. Und dann kann man physisch nicht weg. Man kann halt nicht sowas machen wie, okay, ich gehe jetzt mal irgendjemanden besuchen, oder ich gehe jetzt irgendwie ins, weiß ich nicht, was Menschen machen, um einen Ausgleich zu schaffen, ins Fitnessstudio, oder gehe zum Sport oder irgendwie sowas. Oder ich trinke mal ein Bier in der Kneipe oder irgendwie solche Sachen. Das geht halt einfach nicht. Und man kann aber auch, es ist total schwer, auch psychisch und mental aus dieser Situation rauszukommen, weil all die Dinge, die einen hier ja umgeben, sind ja weiterhin omnipräsent, ne? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und eine persönliche Erfahrung, die ich auch gemacht habe, seit ich diese Einsätze fahre, ist, dass ich allgemein, was auch in diesem engen Raum, würde ich sagen, zusammenhängt, dass Emotionen, die ich persönlich wahrnehme, ich in beide Richtungen total verstärkt wahrnehme. Also schöne Momente kommen mir, auch wirklich kleine Sachen.
Spannend.
Viel, viel schöner und intensiver oftmals oder sehr, sehr schön und sehr intensiv vor. Und wenn ich mal zurückdenke, dachte ich mir, okay, es ist ja eigentlich gar nichts Krasses passiert. Es war jetzt einfach nur, weiß nicht, ich habe einfach nur ein leckeres Stück Kuchen gegessen oder sowas, ne?
Ja.
Und gleichzeitig Momente, die mich dann negativ emotionalisieren, nehme ich viel, viel stärker auch wahr. Obwohl es eigentlich gar keine große Sache ist, ne?
Ja.
Aber oftmals birgt dann so ein bisschen die Gefahr, sich dann im Positiven wie im Negativen vielleicht auch da so reinzusteigern. Das ist auch was, was, wenn mich zum Beispiel Leute fragen, die jetzt erstmal an Bord kommen, hey, so, worauf achtest du oder was sind Sachen, die dir irgendwie auffallen, wie versuchst du ein bisschen Selfcare zu betreiben? Das ist eine Sache, die ich immer versuche auch irgendwie weiterzugeben, weil ich glaube, wenn man das weiß und mit dem Gedanken in so einen Einsatz reingeht, dann hilft es manchmal auch, so ein bisschen Druck von sich selber zu nehmen, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, dann ist man schlecht drauf und dann ärgert man sich darüber, dass man schlecht drauf ist
und dann kommt man
aber auch da nicht wieder raus und ich glaube, da ist das Schiff und diese Dynamik und das Zusammenleben und an Bord sein für so einen langen Zeitraum auf engem Raum einfach ein ganz zentraler Punkt, der dazu beiträgt.
Voll. Also das glaube ich auch, ist auch super, finde ich auch ein super spannendes Thema. Ja. So, gerade weil ich mir vorstelle, okay, sagen wir so, du hast einen Partner und eine Partnerin, du bist so unterwegs und dann trennt man sich zum Beispiel oder sowas. Du hast ja auch keine Möglichkeit, vom Schiff dann wieder zurückzugehen. Oder ich weiß nicht, wie das ist, wenn Familienmitglied gerade schwer krank ist, aber man ist gerade 5 Tage unterwegs. Du hast dann einfach nicht die Möglichkeit, von Schiff zu gehen, will ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube,
es gibt natürlich immer Notfallsituationen.
Ja, ja.
Wir haben auch hier so ein Notfalltelefon, was für alle Crewmitglieder zugänglich ist, wo jetzt auch niemand uns Bescheid sagen muss, warum das jetzt genutzt wird.
Ja,
da können dann
die
Crewmitglieder auch alle für sich einschätzen, hey, hier gibt's jetzt einfach was, weshalb ich mal einfach mal telefonieren muss, auch mal mehr auch Kontakt zur Außenwelt aufnehmen muss. Klingt wie, als wenn man irgendwie ein Raumschiff oder sowas, aber als ich das sonst machen würde. Und natürlich, wenn wir eine Ausschiffung zum Beispiel haben und wir wissen, bei einem Crewmitglied gibt es einfach irgendwie einen Notfall in der Familie oder so, und das sind auch Sachen, die leider auch in der Vergangenheit schon vorgekommen sind, oder der Person geht es vielleicht selber medizinisch gerade nicht gut, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann in dem Hafen auch von Bord zu gehen, auch innerhalb dieser 5 oder 6 Wochen. Aber das ist jetzt natürlich nicht...
Aber wenn du auf Einsatz, also wenn du
auf See bist, dann ist halt schwierig.
Genau,
dann ist natürlich ein bisschen die Frage, ja, also klar, es gibt immer für alle Notfälle irgendwie Lösungen, wenn es beispielsweise, leider ist das auch schon noch schon Fälle, die eingetreten sind, ne? Wenn sich bei der Arbeit zum Beispiel ein Crewmitglied verletzt oder einfach krank wird und halt hier nicht mehr arbeiten kann und hier auch nicht mehr adäquat versorgt werden kann, dann gibt es natürlich die Möglichkeit auch
eine
Evakuierung zu machen. Aber das ist wirklich das Last Resort. Das passiert natürlich auch nicht häufig. Und das sind jetzt auch nur wirklich diese ganz, ganz krassen, plakativen Fälle, ne? Wenn wir über andere Sachen wie, einem geht's einfach mental oder psychisch aus irgendwelchen Gründen gerade nicht gut, dann ist es sehr, sehr schwer, da rauszukommen.
Was meinst du damit? Ja, klar. Also
total.
So Notfälle, aber wenn das halt so gerade eigene Sachen sind oder so, ist es schon schwierig, ne? Aber ja.
Mich würde nochmal interessieren, um nochmal persönlich bei dir einzusteigen, was tust du, um da wirklich stabil zu bleiben? Hast du so kleine Rituale, kleine Auszeiten, bestimmte Dinge, die du tust, wenn du hier auf dem Schiff bist, die so eine Regelmäßigkeit bei dir haben, was dir einfach gut tut, um stabil zu bleiben und so bei dir zu bleiben?
Wo ist dein hast du hier ein, du musst ihn auch nicht verraten, nicht, dass andere den dann vielleicht hören, hast du denn, wenn du es sagen willst, sag ich genau, aber hast du hier so einen Ort, wo du dich super gut verstecken kannst, wo du sagst, da bist du für
das
dich alleine?
Interessiert dich irgendwie ganz schön, das hat er schon am ersten Tag hier gefragt und ich glaube jetzt schon zum dritten Mal, also Markus sucht das ultimative Versteck an Bord.
Yeah.
Oh, okay. Also ich glaube, bei mir definiert sich das tatsächlich gar nicht so sehr über Orte, vielmehr über Momente, wo ich ein bisschen Zeit nehmen kann. Ich glaube, aber es ist nicht so zentral, wo das dann ist. Also ein großer Punkt, wo ich wirklich merke, dass mir das am meisten irgendwie auch Abwechslung Belastung gibt, auch gerade mental ist. Ich versuche irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, Sport zu machen.
Ja.
Das geht vor allem, wenn wir gerade keine Geretteten an Bord haben. Dann haben wir das Aftdeck, also den hinteren Bereich des Schiffes, der ist dann frei und dann findet sich manchmal so eine kleine Sportgruppe aus der Crew zusammen.
Und geil.
Dann machen wir so ein bisschen, ja, so einen kleinen Circle-Workout.
Diese Ringe sind?
Genau, ja, die kommen aber, also die kommen dann im Einsatz irgendwie weg, aber wir haben auch andere Materialien und wir haben zum Beispiel einen Hantel.
Okay.
Oder wir machen so halt einfach eine klassische Sachen, sowas wie Push-Ups oder Planks, mhm, oder was auch immer. Da geht es ja, jetzt nicht um irgendwie Muskelaufbau oder irgendwie so, sondern es geht ja einfach nur so ein bisschen ums Bewegen, ums Auspowern.
Ablenkung,
genau, total wichtig. Und so ein bisschen sportliche Betätigung. So, das ist eine Sache, die mir total viel gibt. Ich versuche, das schaffe ich mal mehr und mal weniger, irgendwie zu lesen.
Fühl ich.
Gibt's aber auch ein ganz gewisses Genre, nur was ich da irgendwie lesen kann, was ich mir zu Gemüte führen kann, weil wenn es zu abstrakt ist, dann kann ich mich da nicht reindenken, dann sind hier zu viele Gedanken, die eh schon auf mich einprasseln, aber gleichzeitig muss es schon auch irgendwie eine Geschichte sein, die mich catcht, also ich versuche gerade so ein bisschen so historische Romane zu erschließen, aber ja, es ist auch tatsächlich irgendwie, klingt jetzt auch manchmal ein bisschen nach einer blöden Ausrede, ich lese so viel, ich habe so viel Input hier an Bord, dass ich dann manchmal auch gar nicht abends schaffe, mich nochmal auf eine neue Geschichte irgendwie zu konzentrieren.
Dann eher ein Podcast, ne?
Zum Beispiel ein Podcast, ja, genau. Nee, und tatsächlich ist für mich auch so eine kleine Sache, die mir irgendwie sehr viel Entspannung bringt, sind so kleine Momente, wo man mal was Leckeres isst, was man vielleicht jetzt hier nicht so, also so ein
Beispiel. So ein Snickers.
So ein Snickers oder noch andere Marken.
Ja, genau. Ich auch.
Aber keine Ahnung, zum Beispiel, weiß ich nicht, versuchen wir manchmal so einen kleinen Aperitivo zu machen, irgendwie alkoholfrei mit so ein paar Snacks und ein paar Oliven, die man dann irgendwie schön anrichtet und dann irgendwie noch was, irgendwie noch was Kleines Alkoholfreies, was man jetzt halt nicht jeden Tag die ganze Zeit irgendwie trinkt, mal zwischendurch, wenn es passt, mal so eine halbe Stunde sich hinzusetzen und auch einfach mal über was anderes als Arbeit zu quatschen mit so ein paar Leuten, die halt gerade irgendwie Zeit und Lust haben oder auch einfach mal nur für sich alleine und mal irgendwie einfach ein bisschen abhängen. Das sind wirklich schöne Momente, die einen dann rausbringen und die mir auch total, total viel geben. Und ich denke die ganze Zeit über die Frage nach dem Ort nach.
Markus braucht eine Antwort. Wir können nicht hier abreisen, ohne dass Markus das ultimative Versteck kennt.
Ja,
ich habe auch auf der Arbeit einen super Ort, wo mich niemand findet.
Ich glaube, aber verstecken ist, ja, es gibt schon Orte, an denen du dich hier verstecken kannst, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das sind zumindest nicht so sehr die Orte, nach denen ich suche. Was einfach ein sehr, sehr schöner Ort ist, wenn wir auf See sind, ganz oben bei uns auf dem sogenannten Topdeck, also auf dem höchsten Deck, was zugänglich ist.
Wo die Kameras sind?
Ja, genau. Also quasi, du hast die Brücke, ne? Ja. Und dann direkt über der Brücke, also oben drauf, ist quasi nochmal ein Deck, auf das man rauf kann. Und das ist einfach super cool, so ein bisschen irgendwie über allem, in Anführungsstrichen, zu stehen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen den Blick zu haben über das Schiff, aufs Meer, die Sterne, solche kleinen Momente, dann da einfach mal 20 Minuten kurz einfach draußen zu sein, im Wind zu stehen, was auch immer, weil, ne, das muss man ja auch sagen, bei all dem
Musik,
sehr,
ja,
genau, voll, bei all den schwierigen und schweren Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben und mit denen wir auch sehr viel konfrontiert sind, birgt die Zeit auf dem Meer, ohne da jetzt zu philosophisch werden zu wollen, ja auch ganz, ganz viele schöne Seiten und ist auch was total, oder kann auch was total Schönes und Entspannendes sein.
Ja, also finde ich auch wichtig zu erwähnen. Also finde ich auch wichtig zu erwähnen, das ist ja auch so ein bisschen wie bei sozialer Arbeit zum Beispiel. Man macht das ja schon auch ein bisschen für sich selber, so weil man da schon irgendwie auch was mitnimmt, weil man was Sinnstiftendes machen will, weil man irgendwie eine Arbeit machen will, die auch einen selber ist. Es ist nicht der erste Antrieb, aber es ist trotzdem ja was. Ich will trotzdem nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass ich irgendwie was Gutes getan habe.
Und ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad ist das auch was man irgendwie zulassen muss und wo man auch ganz stark auf sich selber hören kann, weil ja, natürlich gibt es auch einfach sehr viele schöne Momente und auch sehr viel an diesem Job und an dieser Tätigkeit hier an Bord, die mir Spaß macht. Wenn ich hier sechs Wochen mit so einer Grimasse sitzen würde und die ganze Zeit nur über die ganzen schlimmen Sachen, die passieren könnten und über die ganzen schweren Geschichten, die wir von Geretteten hören, nachdenken würde, so man kann diesen Job dann nicht machen so. Und ich kriege ganz oft die Frage, ja, viel Spaß oder kann man das überhaupt sagen oder freust du dich auf einen Einsatz? Ich freue mich natürlich nicht über Momente, Momente, in denen wir zum Beispiel Menschen in akuter Seenot, Menschen mit krassen Verletzungen oder vielleicht sogar Leichenbergen müssen. Natürlich freue ich mich darüber nicht. Das sind Sachen, die ich möglichst nie erleben möchte.
Aber du freust dich, Menschen zu retten.
Ja, und vor allem auch vielleicht auf kleine andere Momente, zum Beispiel mit der Crew, ne?
Ja.
Also
ja,
einfach mal nach einem langen Tag einen schönen Abend, wo man zusammensitzt und mal ein Spiel spielt. Oder auch auf super interessanten Austausch mit Menschen, die bei uns an Bord sind, die unglaublich viel Stärke und unglaublich krasse Geschichten mitbringen, von denen wir alle, glaube ich, total viel irgendwie, ja, lernen können, aber auch was so, so spannend ist, was wir dafür für Begegnungen haben und mit was für einer Stärke und Willenskraft und Resilienz uns diese Menschen auch irgendwie begegnen. Da gibt's auch ganz, ganz viele schöne Momente, das kennt ihr sicherlich irgendwie auch. Ich meine, es ist am Ende des Tages ein sozialer Beruf und er lebt auch ganz viel von diesem interpersonellen Austausch. Und da sind viele Momente vorbei, die mich total prägen, aus denen ich ganz viel Kraft ziehe und ja, über die ich mich auch auf jeden Fall freue. Und ich glaube, das ist schon auch was man zulassen kann und auch muss. Ja, weil wie gesagt, sonst ist die Arbeit hier nicht nachhaltig und klar muss man irgendwie ein bisschen eine Balance finden. Das ist total wichtig.
Ich finde, du hast das total schön zusammengefasst, weil wir haben uns da, glaube ich, auch an vielen Stellen wiedererkannt in unserer Arbeit.
Absolut.
Du hast einerseits diese Extremsituationen, die natürlich ganz, ganz schrecklich sind. Aber du weißt ja auch, warum du hier bist und dass diese Situationen kommen und stellst dich darauf ein. Und auf der anderen Seite hast du so viele schöne Momente mit der Crew, aber auch mit den Menschen, die gerettet werden, die dankbar sind, die dir ein Lächeln schenken, gemeinsames Essen, gemeinsames Spiel. Und ich glaube, genau beides sich anzugucken und nicht nur auf einer Seite zu stehen, wo das ganze Tragische passiert oder nur das Schöne kann man sich sowieso nicht angucken, aber da einen guten Balanceakt zu haben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um da einfach stabil zu bleiben. Und ich glaube, du hast es da wirklich auf den Punkt gebracht.
Ja, und ich glaube, in dem Kontext ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ne, wenn wir über Menschen in Seenot reden, dann haben wir ja oft mal so ein bisschen so ein Bild von, ne, irgendwie Leid und krassen Erfahrungen und vielleicht auch so einer gewissen Schwäche. Das ist schon auch irgendwie eigentlich gar nicht so sehr das, was wir eigentlich erleben und wie wir auch die Menschen, die wir gerettet haben, Überlebende irgendwie empfinden, sondern ich sehe da bei den Leuten immer extrem viel, also ne, was ich vorhin schon gesagt habe, Stärke und Resilienz.
Fühle ich zu 1000 Prozent positive
Lebenseinstellung und Gefühl
voll.
Und auch viel mehr so, ja, vielleicht so eine gewisse, ja, Stärke und Resilienz, als wir sie auch irgendwie haben, die ist natürlich auch ein Stück weit wichtig, weil die Erfahrungen gemacht haben, oftmals, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber das ist schon auch was ich total, oder was mir auch irgendwie wichtig ist, das ein Stück weit in den Vordergrund zu stellen, weil das sind einfach extrem krasse Personen, die richtig, richtig viel, ja, auch durchgemacht haben, aber natürlich auch dadurch ganz, ganz viel Stärke irgendwie gewonnen haben und gezeigt haben und die auch im Kontakt mit uns irgendwie ausstrahlen. So auch gerade auch auf so einer mentalen Ebene. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig, dass wir da so nicht immer so ein Bild haben im Kopf von wegen Menschen, die jetzt da irgendwie gerettet sind und die irgendwie ganz viel Leid haben und so. Da ist viel, 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 viel mehr dahinter. Und ja, das ist auch auf jeden Fall was wir tagtäglich irgendwie in unserer Arbeit sehen. Und das kennt ihr sicherlich ja auch, ne?
Das, was du gesagt hast, das war total schön und ich will da gar nicht mehr zu sagen, das ist ein sehr schöner Abschluss gewesen, der für sich selber steht, aber ich glaube, Anna hatte noch eine Sache, die sie noch sagen will.
Also zu dem Teil habe ich jetzt auch nichts zu sagen, ich bin da ganz bei dir, dass wir das so stehen lassen können. Ich fand es total spannend, da nochmal drauf zu gucken, aber wir haben noch einen Teil aus der Community, den ich gerne noch mit einbauen würde, bevor er halt komplett wegfällt, und zwar wie arbeiten die Organisationen miteinander zusammen und was passiert nach der Rettung? Weil das ist so eine dunkle Stelle irgendwie, die bei der Gesellschaft kaum ankommt. Okay, Seenotrettung findet statt, was passiert dann? Und da würde ich gerne nochmal so zum Abschluss gerne einsteigen.
Ja, also vielleicht zur Frage der Zusammenarbeit. Es ist natürlich so, dass wir verschiedene Organisationen haben, die sich auch verschiedene Schiffe betreiben und zivile Seenotrettung betreiben. Nichtsdestotrotz verstehen wir uns schon auch als eine zivile Flotte. So, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir vielleicht mal verschiedene Einsatzkonzepte haben oder ein bisschen uns unterscheiden in der Art und Weise, wie wir vielleicht unsere Einsätze ausgestalten, wie lang die sind, mit was für Schiffen wir fahren. Am Ende des Tages setzen wir uns für die gleiche Sache ein und unterstützen uns da auch gegenseitig. Zum Beispiel mit auch Material spenden, wenn wir merken, okay, wir haben gerade zum Beispiel super viele Rettungswesten und eine Organisation hat jetzt gerade irgendwie relativ wenig, dann versuchen wir natürlich da auch ein bisschen einen Austausch zu haben, auch an Material, an Knowledge, ne, an Know-how ganz viel. Das ist total wichtig, dass wir auch da regelmäßig im Austausch sind. Sind wir auch über unsere Erfahrung, die wir tagtäglich auf See machen, auch auf technischer Ebene zum Beispiel. Also da gibt's zwischen den Organisationen einen sehr, sehr regen Austausch.
Seid ihr mit allen Organisationen im Austausch oder gibt es so bestimmte, mit denen ihr besonders viel in Kontakt seid, jetzt in Bezug auf vielleicht auf die Seenotrettung?
Naja, also ich glaube, wenn wir in Bezug auf Seenotrettung reden, dann sind es natürlich vor allem die anderen Organisationen, die Schiffe betreiben oder die zum Beispiel Aufklärungsflugzeuge haben, mit denen sie eben regelmäßig fliegen und Seenotfälle orten und dann entsprechend weitergeben. Es gibt auch noch eine andere Organisation, die quasi so eine Hotline ist für Menschen, die in Seenot sind oder auf der Flucht sind oder Angehörige, die über Seenotfälle Bescheid wissen, die dann anrufen können, die diese Informationen zugänglich machen. Zum einen natürlich für die Rettungsleitstellen, also die europäischen Behörden, aber gleichzeitig natürlich auch für die Schiffe, die eben in der Umgebung sind, was ja auch dann zivile Rettungsschiffe mit einschließt. Die Organisation heißt Alarmphone. Also da gibt es so ein breites Netz an verschiedenen Organisationen, die in diesem Kontext zivile Seenotrettung arbeiten und mit all denen sind wir auf jeden Fall in einem sehr, sehr engen Austausch und natürlich mit manchen Organisationen mal mehr, die vielleicht ähnliche Schiffstypen haben wie wir, wenn es um technische Dinge geht. Aber gleichzeitig, wir sind ja auch nicht immer alle parallel im Einsatz. Wir schauen schon auch immer, okay, wer ist gerade außer uns noch draußen? Und das sind dann vielleicht die Organisationen, mit denen wir während des Einsatzes dann ein bisschen mehr in Kontakt sind. Ja, aber genau, kurz gesagt, wir sind am Ende des Tages eine zivile Flotte. Wir haben alle das gleiche Ziel und da versuchen wir bestmöglich auch an einem Strang zu ziehen.
Richtig gut. Ja.
Voll.
Und jetzt seid ihr unterwegs im Einsatz und rettet da Menschen, dann fahrt ihr zurück zum Hafen, leider zu einem, zu dem ihr zugewiesen werdet. Was passiert dann?
Ja, also in allererster Linie genau versuchen wir dann diesen Ausschiffungsprozess, also wie die Menschen an Land gehen, A, bestmöglich vorzubereiten. Dazu gehört natürlich auch, dass wir den Überlebenden irgendwie ein bisschen Input geben, was passiert A, während dieser Ausschiffung und B, aber was passiert dann danach. Ja. Wir versuchen ihnen Informationen dazu zu geben, was A, ihre Rechte sind in Italien an Land, wie Asylverfahren laufen, beantworten ihnen dann natürlich auch Fragen dazu. Dazu sind wir auch ein Stück weit rechtlich verpflichtet, aber es ist schon auch total wichtig, dass die Menschen so einen Grundstock an Informationen haben, um auch einfach an Land ihre Entscheidung dann irgendwie selbstbestimmt treffen zu können, weil viele kommen dann in Italien oder in Europa auch erstmal in so einen totalen Bürokratie-Dschungel, der total überfordernd sein kann. Und das ist ja auch was, womit man vielleicht nicht unbedingt rechnet, wenn man irgendwie versucht, aus einem Land wie Libyen jetzt zu fliehen, aus so einer extrem akuten Notlage heraus. Dann sind das jetzt vielleicht die Hürden des europäischen Bürokratie-Dschungels dann gar nicht so sehr die Fragen, mit denen man sich so viel beschäftigt. Und da ist es uns schon auch wichtig, da auch Informationen irgendwie zu geben zu ihren Rechten, zu Asylverfahren, was halt auch wirklich ihre Möglichkeiten und ja, halt auch ihre Pflichten natürlich, aber auch ihre Rechte auch sind. In dem Moment, wo wir in den Hafen einlaufen, haben wir in der Regel auch andere Organisationen, die halt an Land diesen Ausschiffungsprozess dann managen, an die wir auch zum Beispiel Menschen mit bestimmten Vulnerabilitäten auch verweisen können. Also wir schreiben dann auch auf medizinischer, aber auch auf psychologischer Seite sogenannte Referral Letters, die Leute dann mitnehmen, um halt auch die Möglichkeit zu schaffen, dass sie dann an Land weiterführende Versorgung auch bekommen. Darüber hinaus ist es schon aber auch so, dass wir nicht so viel Einfluss darauf haben, was mit den Menschen passiert, sobald sie von Bord gehen. Also was wir wissen ist, sie gehen dann von Bord, sie werden dann registriert in Italien und sie haben dann die Möglichkeit, eben einen Asylantrag zu stellen. Und sie werden in diesem Prozess von rechtlicher Seite, aber auch natürlich weiterhin auf medizinischer Seite, auf psychischer Seite von anderen Organisationen betreut. Aber unsere Arbeit endet ein Stück weit an dem Punkt, wo wir die Leute quasi, wo die Leute bei uns von Bord gehen. Und das ist tatsächlich auch manchmal ein bisschen schwer zu akzeptieren, weil natürlich baut man, gerade wenn man mit Überlebenden dann so einen langen Zeitraum zusammen an Bord ist und auch Momente irgendwie geteilt hat, baut man auch ein Stück weit so eine Bindung auf und würde natürlich auch irgendwie gerne wissen, okay, wie geht's den Menschen dann, nachdem sie hier irgendwie in Italien oder in Europa angekommen sind. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, okay, unsere Expertise ist einfach an einem anderen Feld. Unsere Expertise ist in der Seenotrettung. Und wir können in dem Moment, wo die Leute dann an Land gehen, mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, mit unseren Mitteln, die wir hier haben, an Bord auch einfach nicht mehr so viel machen. Und da müssen wir uns einfach darauf verlassen, dass es dann wieder andere Leute an Land gibt, die eben die weitere Unterstützung in den Prozessen, die dann anstehen, in dem Ankommen, im Asylantrag, in weiteren Versorgungsangeboten, auch dann in Integrationsangeboten, die das dann halt irgendwie übernehmen. Fällt oft nicht leicht, aber ist auch ein Teil unserer Arbeit, sich dann wieder auf das zu fokussieren, was wir halt bestmöglich können, als SOS Humanity, als Seenotrettungsorganisation mit unserem Schiff Humanity 1. Und das ist halt in allererster Linie das Retten von Menschen aus Seenot.
Was mir jetzt gerade noch in den Gedanken gekommen ist, was mich noch interessieren würde, melden sich manchmal Leute, die ihr gerettet habt, nochmal bei euch im Nachhinein?
Das passiert, ja. Und das ist schon natürlich auch was dann für uns irgendwie immer auch schön ist. Also ja, viele der Leute haben natürlich auch Social-Media-Profile und folgen uns dann zum Beispiel oder schreiben uns dann mal einen Kommentar oder eine Nachricht oder finden auch unsere Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel per E-Mail oder sowas auch raus und können dann auch mit uns in Kontakt treten. Ja, aber es ist jetzt nichts, was wir irgendwie proaktiv zum Beispiel anbieten oder forcieren.
Ja, ja, ja. Ja.
Aber natürlich, das passiert schon auch, dass die Leute dann auch mal sich melden und manche sind dann auch ein bisschen kontaktfreudiger und mitteilungsfreudiger und dann erfahren wir schon auch immer mal, hey, die Person ist jetzt gerade dort und dort oder ihr geht's so und so. Oder wir erfahren auch manchmal von Organisationen an Land, so sehr unmittelbar nach einer Ausschiffung zum Beispiel, wo die Menschen hingebracht werden, in welche Städte, in welche Orte.
Krass, okay.
Das ist schon auch was für uns irgendwie dann immer schön zu wissen ist, Menschen, ist leider auch nicht immer so, aber zumindest im ersten Moment irgendwie weitergehen, gut unterstützt werden und irgendwie ihren Weg gehen. Ja.
Voll schön. Gibt es denn so bestimmte, ist mir noch nicht so ganz klar, bestimmte Organisationen an Land, an die ihr die Menschen übergibt? Also ich hatte gehört, das Deutsche Rote Kreuz ist da sehr aktiv. Gibt es da ganz viele verschiedene oder gibt es da bestimmte Organisationen, die darauf fokussiert sind, die Menschen erstmal anzunehmen und dann nochmal an die nächste Möglichkeit weiterzugeben oder dann beim Asyl zu unterstützen?
Genau, also direkt bei den Ausschiffungen zum Beispiel, ne, das Rote Kreuz ist da sehr aktiv, Save the Children ist eine andere Organisation, UNHCR, also schon auch größere Organisationen, die teilweise auch wirklich auch da vom Staat, vom italienischen Staat mit beauftragt werden, diese ersten Schritte irgendwie zu gehen und ja dann diesen Prozess des Ankommens und der medizinischen Versorgung des Asylantragstellens auch irgendwie mit begleiten und auch verantworten. Das sind so die großen Organisationen, mit denen wir vielleicht auch nochmal direkter in Kontakt sind. Und genau, für alles Weitere ist dann tatsächlich so ein bisschen der Punkt, kommen wir dann schnell an den Punkt, wo wir natürlich wissen, dass es ganz, ganz viele Organisationen gibt, kleine Organisationen, große Organisationen in Italien, in anderen Ländern, in Europa, in Deutschland natürlich auch, die sich auf ganz vielen Ebenen dafür einsetzen, dass Menschen, die zu uns geflohen sind, Unterstützung bekommen, auf medizinischer Ebene, auch auf juristischer Ebene zum Beispiel, dass Integrationsangebote stärker ausgebaut werden. Da gibt es ja ganz viele Initiativen auch hinsichtlich zum Beispiel Sprachkursen, was auch immer, wo wir auch wissen, dass es super viele engagierte Leute gibt, wo wir aber dann im Detail gar nicht mal sehr, sehr noch einen Einblick auch haben und wo wir auch, wie gesagt, gar nicht so viel unterstützen können, weil das eben auch gar nicht unser primär Expertisenbereich liegt. Das ist halt wirklich Rettung auf See, Versorgung und dann natürlich auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit drumherum, die halt an Land passiert, die dann eben aber auf sich auf einem anderen Level abspielt.
Absolut.
Ja, und das ist ja auch gut so, wie es ist. Also jeder hat da seinen Fokus, jeder hat da sein Gebiet und ist auch gut darin, was er macht. Ihr seid jetzt die Seenotrettung, das heißt, ihr rettet Menschen von See. Und dann gibt es wieder andere Organisationen an Land, die dann den Fokus wieder in ihrer Arbeit woanders drauf haben. Und ich glaube, wir sind auch schon relativ am Ende der Folge, aber ich finde es...
Ich glaube auch, wir sagen mal langsam Lukas aus diesem Podcast.
Ich finde, man könnte ewig weiterreden, aber Ich finde es so spannend, dass wir auch jetzt hier zusammenkommen, weil du jetzt hier für die Seenotrettung im Podcast bist und ihr seid an erster Stelle. Und Markus und ich sind ja auch in der Jugendhilfe tätig und wir sind ganz am anderen Ende der Stelle. Also es finden so viele Zwischenstellen statt, bis die Menschen bei uns ankommen. Und gerade deswegen finde ich das so spannend, einmal ganz vorne zu gucken und wir sind dann ganz am Ende und gucken, wie können die Menschen integriert werden, wie können die auf die Schulen, wie können die in Ausbildung gehen, Unterstützung bei Sprachkursen, weil das ist ja unsere Stelle dann. Und da so ein Zusammentreffen hier in dem Podcast heute zu haben, bin ich ganz dankbar, dass du das mit uns gemacht hast. Und
toll.
Wir haben ganz viel erfahren. Und
ich finde das auch total spannend, vielleicht noch einen Satz dazu, weil ich kenne natürlich auch Leute so über, einfach Bekanntenkreise, Friends von mir, die halt auch in vergleichbaren Bereichen oder Einrichtungen zum Beispiel arbeiten. So, ich hab eine Bekannte, die ist in Berlin in einer Aufnahmestelle für auch minderjährige Geflüchtete. Macht eher so administrative Sachen. Also jetzt nicht so sehr mit einem sozialarbeiterischen Hintergrund. Aber da ist dann auch total spannend mal zu hören. Es kommt schon auch immer mal wieder vor, dass dann irgendwie da Leute halt ankommen, die halt über das Mittelmeer geflohen sind.
Ist auch
schon in der Vergangenheit passiert, dass mal Leute dort dann halt angekommen sind, die irgendwie von einem Jahr von der Humanity 1 oder sowas dann gerettet werden. Und das sind schon krasse Geschichten. Und es ist total spannend auch irgendwie zu sehen, was es noch für Zwischenschritte gibt. Und gleichzeitig, wenn ich dann solche Geschichten höre, bin ich auch einfach wieder irgendwie total dankbar zu wissen, dass es so viele andere Menschen gibt, die so krass wichtige Arbeit machen und die halt natürlich auch dazu beitragen, dass, oder die Menschen, die halt eben diese enorme Willenskraft zeigen, diesen extrem schwierigen Weg, nicht nur auf der Flucht irgendwie durch Libyen und dann über See zu gehen, sondern dann auch sich durch diesen Bürokratie-Dschungel schlagen, wo ja auch nochmal ihnen wahnsinnig viele Steine in den Weg gelegt werden und dass es auch super viele solidarische Menschen gibt, die dann dabei unterstützen und das ist auch irgendwie, einfach immer sehr, sehr schön zu wissen und zu hören.
Ja, Humanity, ne?
Voll.
Ja, ich möchte nochmal sagen, es ist so krass, wie viele Menschen und Organisationen da in diesen Prozessen mit integriert sind. Und das ist ja eine riesen Menschenmasse, die da aktiv ist, ne? Also das auch nochmal einfach hervorzuheben, wie viele Menschen aktiv sind und da gute Arbeit machen. Und auf der anderen Seite die einzelnen Menschen, die das alles durchleben und wie lang dieser Weg ist, bis sie wirklich angekommen sind. Aber wir sind noch nicht am Ende der Folge, weil wir haben noch ein kleines Ranking vorbereitet.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir haben noch, wir machen immer zum Ende hin, um das auch immer so ein bisschen aufzulackern oder so. Wir haben so ein kleines Ranking-Spielchen und das würden wir gerne mit dir spielen.
Also eigentlich spielen wir das immer unter uns. Einer bereitet das vor und der andere muss beantworten. Du musst jetzt ganz spontan in das Ranking einsteigen. Wir haben drei Namen für dich. Und wir haben drei Einsortierungen für dich. Das Spiel haben wir immer noch keinen Namen, weil die Community uns keinen Namen gibt. Also
ja,
Leute,
danke,
weiterhin,
Community,
wir brauchen einen Namen. Und zwar, die Fragen wären, wen würdest du einen Tag mit auf die SOS nehmen? Wer sollte einen Tag Kapitän der SOS sein?
Der Humanity 1, wir müssen das immer sagen.
Humanity 1.
Ja.
Und mit wem würdest du einen Kaffee trinken auf der Humanity 1? Vorgeschlagen, also vorgegebene Namen sind Herbert Grönemeyer, Enisa Amani und Chloé
Clouseau. Wir nehmen uns das nächste Mal, den wir auch aussprechen können. Sorry.
Also ein Tag mit auf der Humanity 1, einmal Kapitän und einmal Kaffee trinken. Herbert Grönemeyer, Enisa Amani oder Clouseau.
Also ich glaube, von den drei Namen am spannendsten oder mit den ich glaube, am liebsten mal irgendwie so quatschen würde. Deswegen würde ich die in die Kategorie Kaffee einsortieren, wäre Enisa Amani, glaube ich.
Ja.
Das heißt, das wäre auf jeden Fall mein Kaffee-Pick.
Ja,
und ich glaube, so ein Herbert Grönemeyer, ich denke mal, der würde uns ganz gut da mal so einen Tag durchnavigieren. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, der ist schon ein Kapitäntyp.
Ich weiß nicht.
Ja, ich könnte mir den vorstellen. Und ich glaube, Clouseau auch an Bord zu haben. Jo, der kann gerne auf jeden Fall auch einen Tag vorbeikommen. Ist bestimmt auch ein cooler Dude.
Ey, war Herbert Grönemeyer, hatte nicht bei Das Boot den Kapitän gemacht?
Oh, da fragst du mich jetzt Sachen. Da holst du mich jetzt aus meiner Komfortzone.
Boah, ich bin super. Ich google das einmal ganz schnell. Herbert Grönemeyer, Das Boot. Ja, ja.
hat er.
Grünemeier, das Boot.
Ist intuitiv direkt verbunden.
Gut.
Ja, aber ich würde schon sagen, nicht nur, weil wir hier bei Kaffee und Krisen sind, aber auch, weil das, glaube ich, schon auch dann irgendwie die Kategorie ist, wo man dann den engsten Kontakt zu einer Person hat oder vielleicht auch am meisten irgendwie über eine Person erfährt und vielleicht auch irgendwie die coolsten Momente hat, dass das schon irgendwie die Kaffeefrage auf jeden Fall die höchstgerankteste Frage ist. Also,
ja, okay. spannend, dass du das sagst.
Würde ich sagen, ja, oder?
Ja,
auf jeden Fall.
Ja, auch, ja. Genau.
Ja.
Gut, dann sind wir für heute durch. Vielen, vielen Dank, lieber Lukas.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke euch, dass ihr da wart und da seid. Und ja, hat großen Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Dann würden wir sagen, das war's heute von uns.
Genau.
Wir sehen uns bei der nächsten Folge Kaffee und Krisen, soziale Arbeit, aber ungefiltert.
Ciao.
Ciao, ciao.
Macht's gut.